Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst zum Thema Leben in der Warteschleife Gottes. Das wird der erste Teil sein, weil das Thema sehr bedeutend ist und ich immer wieder in den Gesprächen wahrnehme, dass es eine Not ist. Wenn man auf etwas wartet, Gebet, man spricht Gebete aus und es erfüllt sich nicht. Und deswegen möchte ich da zwei Predigten halten. Heute sind wir wieder willkommen bei Petrus, Peters Story mit Jesus. Und wenn du mal nachdenkst, was er uns zu diesem Thema zu sagen hat. Und eins ist klar, in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 8 bis 13, in den 8 wird es heute gehen, das Reich Gottes steht noch aus. Es ist schon durch den Heiligen Geist mitten unter uns. Es ist in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns. Also wir haben Anteil am göttlichen Wesen, der geht eigentlich gar nicht mehr. Und gleichzeitig beten wir nach wie vor, dein Reich komme. Also auf der einen Seite ist es da, auf der anderen Seite warten wir noch auf etwas, was viel, viel größer ist. Eine Welt voller Gerechtigkeit. So Petrus. Und wir haben, so sagt es Petrus, das ist seine Überzeugung, das ist das, was er von Jesus persönlich gelernt hat. Wir haben schon alles erhalten. Alles erhalten, was wir für unseren Alltag benötigen und alles erhalten, was wir für unsere Gottesbeziehung brauchen. Es ist alles vorhanden. Wir müssen dafür nichts mehr tun. Es ist Geschenk Gottes, durchgesetzt vom Heiligen Geist. Und da habe ich mir gedacht, dann darf ich euch ja mal ganz besonders ansprechen. Also herzlich willkommen, ihr Elite Gottes, ihr Heldenheiligen und von Gott Geliebten. Herzlich willkommen, ihr Freudenvermittler, schon früh am Morgen Lichtausbreiter. Herzlich willkommen, ihr Audis, Mercedes und Porsche im Reich Gottes. Herzlich willkommen, ihr Böses Überwinde, Lebensbewältiger und Hoffnungsträger. Es geht noch weiter. Wir haben am Pfingsten. Herzlich willkommen, ihr Kraftempfänger, Liebesgewinner, Glaubensbefestiger und in Gott glücklich Seiende. All das sind wir, wenn wir Jesus Christus vertrauen. Das hat er uns geschenkt. Das hat er uns vorbereitet. Das hat er uns zur Verfügung gestellt. Wodurch? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist der Umsetzer. Er ist der Übersetzer. Er ist der Vermittler. Er ist der Gott in uns. Und das finde ich fantastisch. Alles für unseren Alltag ist vorhanden. Aber in der Realität kann ich mir vorstellen, dass manch einer sagt, oh ja, jetzt hast du viel zu dick aufgetragen. Das stimmt doch nicht. Das passt nicht zu dem, wie ich denke und was ich erlebe. Und wisst ihr, genauso erging es den Adressaten von Petrus. Sie standen vor den großen Entscheidungen. Ist der Preis meines Glaubens an Jesus Christus zu hoch? Bin ich noch da bereit für tatsächlich, ihn nicht nur mein Mittelpunkt zu sein, sondern auch mein Leben für ihn zu lassen? Sie litten unter der Verfolgung, weil sie Christen waren. Und Pfingsten, also die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Empfangen der Kraft aus dem Himmel, ist Vergangenheit. Jetzt leben sie gefühlt nur noch auf Sparflamme. Sie leben in der Warteschleife Gottes. Von es ist schon da und doch noch nicht da. Jetzt schon und doch noch nicht. Worauf warten sie? Sie warten auf Zeiten des Friedens. Auf neue Freude in ihrem Herzen. Auf eine gerechte Welt. Dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, der der König der Welt ist, der Herr aller Herren, dass diese seine Herrschaft sich durchsetzt. Mit in unserem Alltag. Sie warten darauf, dass die Spottlieder verstummen und dass die Loblieder wieder zurecht erklingen dürfen. Gottes Geist ist mitten unter uns. Er ist sogar in uns. Halleluja. Halleluja. Lobe Gott in seinem Heiligtum. Und das Heiligtum bin ich. Halleluja, dass Christus durch seinen Geist in mir ist. Darauf hoffen sie. Aber noch klingen die Spottlieder in ihren Ohren und der Teufel spielt Klavier auf ihrer Seele. Ja, sie beten und sie hoffen, aber sie sehen noch nichts davon. Es ist so weit weg und es ist so trüb, dass sie es nicht erkennen. Aus dem, wie wir den Gottesdienst begonnen haben, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen, ist ein Leben in der Warteschleife geworden. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich darf euch auch noch ganz anders anreden. Herzlich willkommen, ihr Lebensmühlen, ihr Glaubenszweifler und ihr Liebesreservefahrer. Herzlich willkommen, ihr Geduldsfadenabreißer, Gott enttäuscht und Altersentmutigte, ihr Hoffnungszerrissenen. Es ist gut, dass ihr den Mut hattet, heute hierher zu kommen, um mit dabei zu sein. Dass ihr es euch getraut habt, denn das ist Ausdruck des Vertrauens. Gott möchte euch heute neu beschenken. Ja, Pfingst ist Vergangenheit, aber die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass seine Kraft neu in uns hineinkommt, ist heute möglich. Dafür habe ich gebetet und ich bin überzeugt, viele von euch auch. Das bedeutet, heute möchte Gott in uns neu seine Auferstehungskraft freisetzen. Er möchte uns erwecken und er möchte uns erfüllen und das möchte er mit uns feiern. Deswegen sagen wir feiern einen Gottesdienst heute. Und wisst ihr, was er sich wünscht? Er wünscht sich dich und mich. Einfach in seiner Nähe. Und an diesem Punkt, Gott sei Dank, lässt er nicht locker. Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Er kann warten. Jesus gibt nicht klein bei. Denn seine Herabneigung macht unser Leben groß. Zitat aus Psalm 18, Vers 36. Und mit seiner Wahrheit und mit diesen Wahrheiten, was Gott in uns ist und was er uns geschenkt hat, argumentiert Petrus in seinem zweiten Brief. Er weiß etwas, seine Tage sind gezählt, aber er weiß auch, Gott ist und bleibt ewig. Er weiß, sein Leben geht dem Ende entgegen, aber er weiß auch, aber Christus wird kommen. Darauf setzt er sein Vertrauen. Und er kann sagen, das sind keine leeren Versprechungen. Nein, es sind ja die Verheißungen Gottes, die uns erschenkt. Es ist kein dahingeworfenes Wort. Es ist kein loses Blabla. Es ist Lebensrealität. Denn Gottes Wort, Gottes Reden ist kraftvoll. Wenn er spricht, geschieht etwas. Es geschah damals zu den Propheten, so schreibt es in seinem Brief, und es wird heute auch wieder bei uns passieren. Denn Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes. Er hat großes Interesse und viel Liebe, heute in die neue Wohnung zu nehmen. Er, das Wort Gottes, ist zuverlässig. Ja, manchmal sorgt er für Trennung. Und er wird aber auf jeden Fall zu seinem Ziel, mit dir und mit mir kommen und mit der gesamten Welt. Wer gut zugehört hat, weiß, das war meine letzte Predigt. Heute gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Gottes Wort ist wahrhaftig. Gottes Wort ist toll. Gottes Wort ist befreiend. Und Gottes Wort setzt gleichzeitig Glaube, Liebe und Hoffnung in unseren Herzen neu frei, wodurch durch den Geist Gottes ihr werdet Kraft empfangen, dass das möglich ist. Jesus Christus wird alle seine Zusagen einhalten. Und sein Kommen ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Amen. Einer glaubt dran. Aber wir müssen warten. Das haben die Jünger damals auch gemacht. Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet, bis der Geist Gottes kommt. Und sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Was sie in dieser Wartezeit alles gemacht hat, wissen wir nicht im Einzelnen. Aber es wird mit viel Gebet verbunden sein. Herr, wir sollen warten. Wie lange denn noch? Dürfen wir wieder arbeiten gehen oder was ist es jetzt? Bis dann Pfingsten geschah, das große Brausen. Sie wurden alle erfüllt mit dem Geist Gottes. Petrus argumentiert jetzt wieder mit diesem Dreiklang, den er vorher auch schon hatte. Er sagt jetzt in diesem Abschnitt, also Gottes Reden ist kraftvoll. Wenn er spricht, wenn er sagt, Dunkelheit weg, Licht her, dann passiert es. Aber er redet nicht nur, sondern er handelt auch. Aber sein Handeln, und das gefällt uns nicht, ist zeitlos. Also nicht berechenbar und wir haben es nicht in der Hand. Aber sein Kommen ist absolut sicher. Verlasst euch drauf. Er kommt wieder. Er hat gesagt, ich gehe doch zu meinem Vater, ich bereite euch eine Wohnung. Und wenn diese Wohnung zubereitet ist, dann komme ich wieder und habt ein neues Zuhause. Freut euch darauf. Also darüber werden wir jetzt ein wenig nachdenken. Also Gott selber kann auch auf uns warten. Er erlebt in diesem Sinne auch Pfingsten permanent. Er wartet auf dich und auf mich, so lange, bis wir uns ihm wieder zuwenden. Bis wir unser Herz von ihm öffnen, vor ihm öffnen und neues Vertrauen wagen. Herz öffnen, seine Nähe zulassen, damit sein Geist neu in uns, unserem Denken, unser Empfinden, unserer Seele Raum gewinnt. Gott macht es möglich. Ein Leben unter seinem langen Atem, seiner Geduld. Sein langer Atem ist der Ruach, der Geist Gottes, der schon von Anfang an der Schöpfung über den Chaos schwebte. Es ist der Atem Gottes, seine lange Geduld. Ich mach mal nochmal. Nee, doch, war richtig. Ich weiß nicht, ob dein Chef, dein Vorgesetzter, gesegnet ist mit Geduld. Wenn ja, Gratulation. Es ist doch so schön, wenn eine Person gegenüber, die mich sehr gut kennt, es mit mir aushält. Und immer noch Beziehung mit mir haben möchte. Und sich nicht trennt von mir. Es ist doch wirklich ein Wunder, wenn mein Scheitern nicht der Schluss und Ausbahn des Lebens darstellt, weil es da jemanden gibt, der zu mir hält und der sagt, ich will dich haben und ich lasse dich nicht allein. Ich finde das ein großartiges Geschenk, ein riesiger Vorteil, ein Pluszeichen über unser Leben. Und es tut so gut, wenn da jemand da ist, der diesen Atem, diesen langen Mut mit uns hat. Uns nicht aufgibt, uns erträgt, mit uns geht, an die Hand nimmt, uns wieder neu zuwendet. Aber was bedeutet es, unter der Geduld Gottes zu leben? Dazu dieser Bibelvers, 2. Petrus 3, Vers 8. Eins ist schön, Gott, eine Sache nur. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Das ist die Warteschleife. 1000 Jahre werde ich ja nie erleben. Aber das nächste, und was für 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Das ist ein fantastischer Bibelvers. Ein Zitat aus dem Psalmen, den Petrus hier wieder aufgreift. Es tut so weh, wenn Beziehungen zerbrechen. Es tut so weh, wenn wir einen unserer Liebsten verlieren. Situation der verfolgten Christen. Wenn einer weggespielt wird oder sogar getötet wird. Es tut so weh. Der Schmerz und die Verzweiflung sind dann kaum auszuhalten. Willst du mich auch erwischen? Wann bin ich dran? Und es tut so weh, finde ich zumindest, wenn mein eigenes Scheitern dann auch noch von dem inneren Wertekatalog in mir zerfleischt wird. Was meine ich damit? Diese Antreiber, die mir permanent sagen, weil ich die Nachfolge mich nicht traue, weil ich ängstlich bin, weil ich vielleicht zweifle, weil die Stimmen mir sagen, Jörg, du bist nicht gut genug, du hast nicht genug getan und du hast nicht genug. Immer ungenügend. Ungenügend ist die schlechteste Note im Unterricht. Wenn du diese Stimme in dir trägst, dann sind es die Spottlieder. Die Spottlieder, die dein Glauben und dein Leben klein machen. Aber was habe ich auf Psalm 18 zitiert? Gottes Kleinmachen macht unser Leben groß. Das ist seine Absicht. Aber wenn diese Musik ständig auf unserer Seele ist, diese Töne der Verzweiflung, dann ist es tatsächlich so, dass man sich am Morgen danach sehnt, dass es Abend wird. Weil der Tag so schlimm ist. Und am Abend sehnt man sich, dass es wieder Morgen wird, weil du ahnst schon, du kannst kaum schlafen. Dann zieht sich jeder Tag in die Länge, wie 1000 Jahre. Und er zerrt und zieht an deinem Vertrauen können an Gott, an deiner Liebe zu Gott. Das sind also diese Tage, die wie endlos erlauben, wie endlos erscheinen. Also wie so eine Warteschleife, die nicht aufhört. Wie ein Anruf bei der Telekom, wo du nie durchkommst. Für mich erstaunlich war die Erkenntnis, dass Gott genauso auch empfindet. Er leidet wie ein Hund, glaube ich mal sarkastisch oder frech formuliert, er leidet wie ein Hund, wenn es uns nicht gut geht. Es zerreißt ihm sein Herz, wenn er merkt, dass wir ihm misstrauen, wenn er merkt, dass wir mehr egoistisch denken, eine wachsende Lieblosigkeit eher Raum geben, eine schrumpfende Hoffnung in uns Auferstehung feiert und unsere Zielverfehlung in der Beziehung zu ihm unser Leben madig macht. Er leidet darunter, wenn die Beziehung zu ihm uns nicht gelingt und die Beziehung zu unseren Mitmenschen nicht gelingt oder sogar auf die schiefe Bahn gerät. Und versteht ihr, wenn ich sage, Gott sei Dank, eine Petrus sagt es, Gott sei Dank hat Gott einen langen Mut, eine lange Ausdauer mit uns. Er hält es in deiner und meiner Gegenwart aus, auch wenn in unserem Herzen manchmal kein Sonnenschein ist. Gott erträgt unsere Dunkelheit. Er, das Licht der Welt, hat keine Angst vor unserer Dunkelheit. Warum? Weil er der Gott ist, der sagt, ich bin Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war. Ich bin da und ich bin, der da kommt. Und ich komme für dich. Auch nur für dich. Das bist du mir wert. So wichtig bist du und so geliebt bist du von mir. Aber dennoch bleibt es so, dass sein Handeln zeitlos bleibt. Deswegen gibt es diese Warteschleifen. Ein Tag kann sich wie 1000 Jahre hinziehen. Aber aus einer anderen Perspektive wissen wir auch, und das ist mein Zitat jetzt, mit der Zeit wird aus Gras Milch. Haben wir extra den Kuh dabei gemacht, damit ihr das versteht. Warten zu können, geduldig zu sein, ist nicht unsere Spezialdisziplin. Wir wollen unsere Wünsche sofort erfüllt haben. Und es fällt uns so schwer, mal etwas auszuhalten. Es gehört Mut dazu, Heldenmut dazu, Gott in Wartezeiten zu vertrauen. Aber wir kennen es doch auch in unseren Sprichwörtern. Gut Ding will Weile haben. Also wir wissen um diese Weisheit. Aber wenn wir selber drin sind, greift es oft nicht. Und deswegen dürfen wir es jetzt neu hören. Hey, Gott macht aus Wartezeiten etwas Fantastisches. Und er wird kommen, der Tag wird kommen, wo er dir neu begegnet. Und du wirst in diesem Moment wissen, hey, warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Dann ist der Himmel wieder ganz frisch und neu in deinem Herzen. Warum? Gott lässt die Zeit, weil er möchte, dass es richtig gut wird. Gott will sein Wesen, seine Herrlichkeit in dir sehen. Es soll sich wirklich von ihm das widerspiegeln, was er in dich hineingelegt hat. Aber dennoch haben wir nur die Eigenverantwortung. Petrus sagt, sei fleißig, halte daran fest. Das eine ist, lass das nicht aus dem Blick. Lebt fokussiert. Tu, was du jetzt tun kannst. Und tu es mit großer Konzentration, mit der Fokussierung. Lass Jesus Christus nicht aus dem Blick. Verdränge es nicht. Ignoriere nicht deine Schmerzen. Mach auch da, nimm es im Blick. Und sprech wieder das Gebet aus, Herr, ich brauche dich. Ich habe dich nötig. Und dann gibt es eine nächste Weisheit. Um geduldiger zu werden, brauchst du ausnahmsweise keine Geduld. Das muss ich nochmal sagen, sonst glaubst du mir das nicht. Um geduldiger zu werden, brauchst du keine Geduld. Du brauchst nur den ersten Schritt, den du gehst. Du fängst einfach an. Du übst dich darin, geduldig zu werden. Und das kann schon dein Gebet sein. Herr, ich möchte, dass dein Geist, dessen Frucht auch Geduld ist, in meinem Herzen Raum hat. Greif mir unter die Arme, stärke meine Schulter. Die Warteschleife wird mir zu kräftig, zu streng, zu stark. Hilf mir, steh mir bei. Bei alledem hat Gott es nicht eilig. Hetze ist ihm fremd. Gott schenkt uns den Heiligen und nicht einen eiligen Geist. So hat es mal einer formuliert. Und das ist ein weiteres Kennzeichen seines Wertes. Also Gottes Handeln unterliegt nicht den Gesetzen dieser Welt. Er ist frei von jedem Zeitdruck. Sein Handeln ist zeitlos, hat deswegen noch eine andere Perspektive. Nicht nur das mit dem Kaugummi hinziehen, sondern an einem Tag passen auf einmal 1000 Jahre rein. Das ist das andere seiner Zeitlosigkeit. Und das ist eine völlige Überraschung. Also wofür wir ein ganzes Leben brauchen, um etwas zu lernen, kann in Gottes Reich an einem Tag komplett in mir freigesetzt sein. Wir sprechen von Lebensprozessen. Und es kann sein, in einem Augenblick, wenn uns der Geist Gottes erfüllt, neu erfüllt, ist alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Wir singen dieses Lied mehr. Jetzt hat Jesus es mir getan. Angetan im guten Sinne. Er hat mich neu erfüllt. Bei Gott gibt es keine Zeiträume, die sich mit Uhren und Kalender messen lassen, sondern für Gott zählt die Zeit nach seinem Inhalten und nach unserem Inhalten. Warte, damit etwas Gutes in uns freigesetzt wird. Das Ausbleiben der neuen Welt versteht Petrus also nicht als eine Verzögerung und erst recht nicht als eine Vertröstung, sondern als eine neue Chance für unser Hier und Heute. Jesus Christus wird kommen. Und wenn er kommt, bringt er seine ganze Auferstehungskraft mit. Und wir werden überrascht sein, weil wir da nicht mit gerechnet haben. Hörte noch Petrus, wie er sagt, ey, wir haben doch selber nicht daran geglaubt, dass Jesus auferstehen wird. Und als er uns das alles erklärt hat und bei uns war und das vom Alten Testament alles aufgezeigt hat, haben wir immer noch gezweifelt, weil das kann doch nicht sein. Und bitte, weil wir daran gezweifelt haben, nimmt das nicht als Maßstab. Jesus Christus wird wiederkommen und mit ihm eine neue Welt anbrechen. Und das kann schon jetzt, heute passieren und es wird in der Zukunft sich wiederholen. Deswegen vertraut, vertraut darauf. Er wird deine Verluste 1000-fach ersetzen. Er kommt mit einer Verdichtung innerhalb eines Tages mit da rein und wird alles verändern. Wenn Jesus kommt, so habe ich es mal für mich formuliert, wird dein Schmerz in eine Perle verwandelt. Der Blick in der Offenbarung, das neue Jerusalem, besteht aus 12 Haupttoren, die alle eine Perle darstellen. Und das ist ein prophetisches Wort. Das bedeutet, durch deinen Schmerzen öffnen sich für viele andere eine Tür hinein in die Gegenwart Gottes. Du bist ein Türöffner für Gott. Wenn Jesus kommt, dann verwandelt er alle deine Verzweiflung in ein tiefes, heilsames Vertrauen können. All deine Verwirrung, eine klare Orientierung, deine Fragen in hoffnungsvolle Antworten, sodass du ihn wieder fröhlich bezeugst. Jesus ist mein Herr. Ich bin davon überzeugt, es kommt der Tag, da wird es passieren, mitten in deinem, meinem Leben. 1000 Jahre der Liebe Gottes entfalten sich in dir durch die Kraft des Heiligen Geistes. 1000 Jahre der Hoffnung setzen mich innerlich frei. 1000 Jahre des Glaubens stärken dich und mich. Und dann haben wir 10.000 Gründe, Gott neu zu loben. Und wir freuen uns, 10.000 Jahre Gott anzubeten. Und es wird niemals mehr langweilig werden. Und dann höre ich jetzt, was Petrus schreibt. 2. Petrus 3,9. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Wisst ihr, worüber ich gestolpert bin? Ich habe es rot gekennzeichnet. Er schreibt an Christen. Wir, die Kinder Gottes, sollen nicht verloren gehen. Sondern Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir uns wieder voller Vertrauen zu ihm zuwenden. Und versteht ihr jetzt, warum ich gesagt habe, es erfordert einen Heldenmut, Gott zu vertrauen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Petrus hat es erlebt. Er hatte das Vertrauen nicht. Er stieg aus dem Boot und ging über dem Wasser. Dann sah er auf die Wellen und Angst machte sich breit und er ging unter. Und als Jesus mit Petrus ins Boot geht, sagt Jesus, ihr Kleingläubigen, also nicht Petrus, du Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen, die einen sind im Boot geblieben, gar nicht ausgestiegen. Und Petrus hat es gewagt, aber dann hat er die Angst zugelassen. Also die Jünger waren kleingläubig. Petrus hat sich nicht getraut nach der Auferstehung, als er Jesus gesehen hat am Lagerfeuer. Er hat sich nicht getraut, aktiv auf Jesus zuzugehen. Ich sage, Jesus, wir müssen mal reden. Ich habe dich verleugnet, du weißt es, du warst ja dabei. Vergib mir. Er hat ihm nicht das Vertrauen gehabt. Er hat sich geschämt. Aber Jesus in einem Landgut ist auf ihn zugegangen. Zwei Menschen möchte ich euch präsentieren, die Gott überrascht haben. Er ist der Allmächtige, aber man kann Gott überraschen, nur durch ein absolutes Vertrauen. Da gibt es die syrophönizische Frau. Sie hat viel gewusst. Sie hat gewusst, mein Kind, meine Tochter ist krank, und zwar sterbenskrank. Sie hat gewusst, da gibt es einen Jesus, von dem erzählt man Geschichten, dass er heilt. Er ist also einer, der kann. Sie hat aber auch gewusst, ich bin keine Jüdin. Und sie hat gewusst, ich bin eine Frau. Aber sie hat diesem Mann, dieser Situation, das ganze Vertrauen geschenkt. Und ich stelle mir so vor, vielleicht macht er bei mir eine Ausnahme. Und ich bin bereit, auf den Boden zu kriechen, wenn er diese Ausnahme macht. Wenn er mir ein paar Krümel hinschmeißt. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Solch einen Glauben habe ich bei den Juden nicht gefunden. Was waren seine Jünger? Juden. Ja. Diesen Glauben, dieses Vertrauen hat er bei seinen Leuten nicht gefunden. Die andere Person, jetzt die männliche Variante, ein römischer Hauptmann. Er hat gewusst, mein Knecht ist krank und niemand kann ihm helfen. Er hat gewusst, ich habe Vollmacht, ich kann Befehle erteilen und ich sehe es bei diesem Jesus, er hat die gleiche Vollmacht, auf einer anderen Ebene. Aber er hat auch gewusst, ich bin Römer. Und kein Jude will etwas mit einem Römer zu tun haben. Aber ich vertraue ihm. Und als er dann zu Jesus hinkommt, sagt, ich möchte dich nicht beschämen, du musst, so denke ich, du musst nicht in mein Haus reinkommen, weil das wird böses Gerede geben. Davor möchte ich dich bewahren. Denn ich habe Vollmacht, ich kann Befehl erlassen, du auch. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und was sagt Jesus? Ey, so einen Glauben finde ich nicht bei den Israeliten. Versteht ihr? Vertrauen ist ein Heldenmut. Und zum Vertrauen gehört der zweite Punkt drin, ich muss bereit sein zu empfangen. Und immer, weil wir Sicherheit und Halt haben wollen, nehmen wir etwas in die Hand. Und immer, wenn wir was in der Hand haben, setze ich das in mein Herzen breit. Und dann ist unser Herz besetzt. Um empfangen zu können, muss ich weglegen. Um empfangen zu können, gehe ich zur Gegenwart Gottes und warte so lange, bis er mich erfüllt, bis er mein Gebet erhört, bis er mir eine Antwort gibt, dass ich sage, jetzt kann ich wieder weiterleben, auch wenn es noch nicht erfüllt ist. Versteht ihr es? Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, aber wir müssen bereit sein zu empfangen, es anzunehmen, diese Geschenke Gottes. Wir müssen es lernen, und ich sage jetzt wirklich müssen, wir müssen es lernen, dass wir erst dann etwas zu geben haben, wenn wir empfangen haben. Und manchmal ist die Gemeinde Gottes, so sage ich es, so schwach und so kraftlos, weil sie ständig etwas gibt, ohne etwas empfangen zu haben. Und das gefällt der Welt nicht, weil es ist keine gute Qualität. Der Hebräerbrief schreibt es, wenn wir zur Ruhe gekommen sind, ruhen wir auch von unseren eigenen Werken, von unserem eigenen Rödel, von unserem eigenen Ich kann es selbst, wenn wir in seine Ruhe gekommen sind. Und in dieser Ruhe heraus, aus dieser Ruhe, empfangen wir von Gott. Und das, was wir empfangen haben, geben wir. Wieder Vertrauen gefragt. Also wenn Gott dir etwas schenkt und du empfängst es, hast du in diesem Moment gleichzeitig den Auftrag, etwas zu tun, es weiter zu verschenken. Und dann verlass dich nie auf deinen Nachbar, weil du hast es bekommen für einen anderen. Du kriegst von Gott etwas geschenkt, um zum Segen für die anderen zu werden. Und wisst ihr, was passiert? Die Spottlieder in deinem Herzen, die Spottlieder in der christlichen Gemeinschaft, die den Ton angeben, werden ausgetauscht durch eine himmlische Musik. Und das Herz im Herz wird beflügelt. Wir haben auf einmal etwas zu geben, ohne dass es uns Kraft kostet, weil es geschenkt ist. So wünsche ich uns im Hier und Jetzt, im Heute und für Morgen, dass wir es lernen, so Gott zu vertrauen und immer wieder von ihm zu empfangen. Amen.